Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den Felgendreher und Friends Podcast unterstützt, und zwar Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle. Und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker am deutschen Markt aktiv. Der Fokus liegt natürlich auf der Lebensmittelbranche, aber auch für Logistikdienstleister, Automobilindustrie, Händler, E-Commerce-Händler und Hersteller aus verschiedenen Branchen, die verfügbare Lagerfläche suchen, kann Metro Logistics der perfekte Partner sein. Im Multi-User Warehouse in Mahl gibt zum Beispiel verfügbare Lagerkapazitäten mit mehreren Temperaturzonen. Und Metro Logistics übernimmt für euch die komplette Logistikabwicklung, sprich Beschaffung, Lagerung, Cross-Docking, Kommissionierung und Distribution an B2B- oder B2C-Kunden für Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen und Non-Food-Waren. Nachhaltigkeit liegt im Logistikzentrum in Mahl besonders im Fokus. Dort befindet sich sogar Deutschlands größte Solaraufdachanlage mit 43.000 installierten Photovoltaikmodulen. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurde das Multi-User Warehouse in Mahl sogar mit dem Gütesiegel Gold ausgezeichnet. Zentral gelegen ist das Ganze auch noch und es gibt eine Schienenanbindung für die Abwicklung von Containern über die Anbindung mit dem Rhein-Ruhr-Terminal in Duisburg. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metrologistics.de. Metro -logistics.de. Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussion für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich freue mich auf das Gespräch mit meiner Runde von Friends heute, die alle im virtuellen Raum versammelt sind. Knut Alleke, herzlich willkommen zur Show. Knut, schön, dass du dabei bist.
Freue mich auf die Diskussion. Hallo zusammen.
Aus einer undisclosed Airport Lounge irgendwo auf dieser Welt auf dem Weg zu irgendeinem Kunden, den wir hier nicht disclosen können, wie immer. Frank Vorrat, du bist heute zu Hause oder unterwegs, Hamburg, wo ist dein
Standort? Hallo, ich bin heute zu Hause.
Herr Vorrat, muss auch mal sein. Und ja. Christoph Tripp begrüßt uns aus Nürnberg. Hallo Christoph, schön, dass du dabei bist.
Grüß dich, Boris.
Und Erik Wirsing, zurück von seinem 24-Stunden-Marathon, 100 Kilometer am Wochenende gelaufen, haben wir im LinkedIn-Post gesehen. Glückwunsch dazu, schön, dass du heil wieder angekommen bist.
Zum Glück kann ich hier sitzen, moin.
Ja, wie tun die Füße weh?
Oh ja.
Sag mal ganz kurz, bevor wir anfangen, du bist 24 Stunden gelaufen, so ein Charity-March oder sowas, so ein Spaziergang, hätte ich fast gesagt. Ein
sogenannter Megamarsch, also ja. Wirklich in 24 Stunden 100 Kilometer, also dann läufst du wirklich permanent durch, bis die Füße nicht mehr wollen.
Ja, aber nicht 24 Stunden lang? Also war das 100 Kilometer laufen oder 24 Stunden laufen?
Beides. Also du hast 24 Stunden Zeit, um die 100 Kilometer zu schaffen. Und ich bin nach 23 Stunden und 55 Minuten sind wir ins Ziel.
Ach Quatsch. Okay, wow. Ja, Glückwunsch. Ja, krass. Nicht schlecht. Nicht
da
schlecht.
Hast du ja Zeit gelassen, so ein bisschen, oder? Auf der letzten Minute immer eingelaufen.
Der Logistiker kommt immer just in time. Deswegen nicht zu früh, nicht zu spät, genau pünktlich. Aber es war schon echt intensiv.
Große Pausen zwischendurch gemacht?
Ja, es gab so alle 20 Kilometer gab es Verpflegung. Dann hast du dir halt kurz was aufgefüllt, in deiner Wasserflasche nochmal aufgefüllt und dann bist du wieder weitergelaufen. Also Pause war nicht. Aber wir hatten halt wirklich nachts dann 3 Stunden mega Regen. Und das hat eher so die meisten zermürbt. Also es war intensiv. Wer das mal machen möchte, kann mich gerne anschütten. Ich hätte also einige Insights, was ich jetzt anders machen würde.
Spannend, spannend. Okay, dann lass uns mal loslegen. Wir haben uns ein großes Thema für unsere Diskussion heute vorgenommen, das unser Fachpublikum von Supply Chain und Logistikexperten derzeit beschäftigt bzw. beschäftigen sollte. Und zwar der sich gerade verschärfende Handelskonflikt zwischen den USA und China, der sich wahrscheinlich ohne Zweifel auf unsere globalen Lieferketten auswirken wird. Und in denen Europa und Deutschland auch sehr schnell mal mit reingerissen werden können. Ausgelöst wurde diese nächste Eskalationsstufe, kann man sagen, im Handelskrieg zwischen Washington und Peking durch Joe Bidens Ankündigung in der letzten Woche, dass die USA die Zölle auf verschiedene Warengruppen, die aus China in die USA importiert werden, teilweise steil anheben werden. Betroffen sind zum Beispiel Elektroautos, Halbleiter, Solarzellen, Lithium-Ionen-Akkus, Stahl und Aluminium und Hafenkräne. Also ein sehr bunter Korb, kann man sagen, von Waren im Wert von etwa 18 Milliarden Dollar. Mit Fokus auf Greentech. Begründet wird das Ganze damit, dass sich die USA gezwungen sehen, die heimische Industrie gegen diese Flut von subventionierten Billigwaren aus China zu schützen. Jetzt muss man das Ganze natürlich vor dem Hintergrund sehen, dass gerade US-Wahlkampf ist und dass dieser Wahlkampf gerade in die heiße Phase geht. Es sind weniger als 6 Monate bis zur Wahl. Und Biden und Trump scheinen sich beim Thema Härte gegenüber China gerade so ein bisschen gegenseitig zu überbieten, um damit wahrscheinlich Wählerstimmen in den amerikanischen Swing States damit zu sichern. Aber die Auswirkungen dieser Strafzölle werden sich natürlich nicht nur auf die USA beschränken, denn sie setzen beispielsweise jetzt auch die EU unter Zugzwang. Denn auch hier besteht natürlich die Angst, dass China seine Überkapazitäten jetzt noch stärker versuchen wird, im Rest der Welt an den Mann zu bringen, was natürlich auch Auswirkungen auf unsere Märkte und Industrien hat. Knut, kannst du uns mal so vielleicht ein paar weitere Informationen und Eckdaten hier mit reingeben, die uns ein bisschen in die Diskussion einführen?
Ja, sehr gerne. Ist ganz interessant, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Es ist in der Tat so, dass die Zölle auf Elektrofahrzeuge, also Passenger Cars, EVs, sind von 25, was sie derzeit sind, auf 100% angehoben worden. Das heißt, also vervierfacht. Und du hast jetzt noch ein paar andere Kategorien genannt. Bei vielen von den Kategorien, Batterien, Battery Parts und so, ist es auch vervierfacht worden von derzeit 7,5% auf 25%. Und sogar die Kräne, die du angesprochen hast, von 0% auf 25%. Wenn man sich jetzt hier mal aber vielleicht den Vergleich zu Europa anschaut, ist auch ganz spannend. Die Elektrofahrzeuge haben 10%. Das ist im Prinzip nichts, was jetzt geändert wurde, sondern das ist schon eigentlich die ganze Zeit so. Wenn man jetzt die anderen Beispiele nimmt, alles, was so Richtung Batterie, Batterietechnik, Batterieparts geht, sind wir bei 2,7%. Die Krane bei 1,7%. Das heißt also hier Europa deutlich, deutlich geringer. Vielleicht, um die Diskussion mal zu starten, auch noch eine interessante Information. Die derzeit importierten Autos aus China, die Elektroautos aus China in die USA sind 12.000 ungefähr im letzten Jahr gewesen. Also 12.000 heißt im Prinzip, das sind 1% aller EVs, die nach USA importiert wurden. So, wenn ich jetzt mir überlege, selbst für 1% werden jetzt die Zölle angehoben um das Vierfache, dann liest man in der Presse eben sehr viel, das ist barking und not biting. So, also ne, da wird das so ein bisschen die Bambule gemacht, aber vielleicht steht gar nicht so richtig viel dahinter. Vielleicht noch eine Zahl und dann würde mich eure Meinung interessieren, da können wir auch dann weiter ins Detail gehen. Die günstigen chinesischen Elektrofahrzeuge sind derzeit, ich würde sagen so, um die 12.000, 15.000 US-Dollar. Das heißt also, wenn man da jetzt selbst nochmal diese 100% draufschlägt, dann ist man immer noch relativ günstig in dem amerikanischen Markt. Also Frage ist sozusagen, hat es überhaupt eine Auswirkung oder ist es wirklich Wahlkampf? Und zweitens, was wir dann nachher auch noch diskutieren sollten, was bedeutet es denn für Europa, was bedeutet es denn überhaupt für die ganze Welt?
Okay, ja, lass uns mal in der Tat beim Thema EVs bleiben, bevor wir uns nochmal ein paar andere Kategorien anschauen, wie es da aussieht. Solar beispielsweise auch noch ein sehr, sehr interessantes Feld. Lass uns also beim Thema EVs bleiben. Frank, wolltest du dazu was sagen?
Naja, eigentlich wollte ich eher auf die zweite Kategorie gehen, aber natürlich beim Thema EV muss man abwarten. Aber ich glaube, es geht da eher um die zweite Geschichte, um die Batteriezellen und die Technologie, die dahinter steckt. Und dass man natürlich wahrscheinlich versucht, in den USA da die Technologie nicht ohne weiteres so abzugeben an chinesische Lieferanten. Was natürlich auch ein weiteres Thema ist, ist natürlich die Geschichte der Regionalisierung in Mexiko. Und wie will man das dann umgehen, wenn elektrische Fahrzeuge dann plötzlich in Mexiko produziert werden? Ja, das ist natürlich auch ein Ansatz, der noch nicht so weitestgehend durchdacht worden ist aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite hat der Knut natürlich auch einen Punkt, wenn man sagt, wir sprechen über 12.000 Fahrzeuge, welchen Effekt hat das dann nachher, ne? Oder ist es Wahlkampf? Aber lass uns vielleicht nachher auch nochmal so ein bisschen über den Bereich Aluminium und Stahl sprechen, weil da sehe ich an für sich eher große Auswirkungen für die Industrie, wo man drüber sprechen sollte.
Ja, vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist, dass es sich gerade, wenn es um diese EVs geht, wahrscheinlich eher um so eine Präventivmaßnahme handelt, weil davon auszugehen ist, dass in den kommenden Monaten, in den kommenden Jahren diese Schwemme von Elektrofahrzeugen erst noch kommt, auch wenn es momentan, wie Knut schon erwähnt hat, eher ein geringer Anteil der Import ist, so wie es ja beispielsweise in Europa auch ist. Also hier ist ja auch momentan nicht von einer Schwemme von chinesischen Autos zu sprechen, aber viele Leute, die davor warnen halt, dass es kommen kann. Und da vielleicht noch ein paar Dinge zum Hintergrund. Diese Zölle sind ja nicht nur erlassen worden aufgrund von Wahlkampf, sondern auch aufgrund der Tatsache, die Faktoren, die im Moment in China eine Rolle spielen, nämlich diese gigantische Überproduktion, die Überkapazitäten an Fahrzeugen, an Solarmodulen, an diesen ganzen Produkten, die hier auf der Liste stehen, werden im großen Maße von China subventioniert. Gleichzeitig gibt es eine sehr, sehr schwache Innennachfrage, sodass diese Überkapazitäten irgendwie an den Mann gebracht werden müssen. Und deshalb sind diese Zölle wahrscheinlich eher als Präventivmaßnahme zu verstehen, als irgendetwas, was die jetzigen momentane Situation ändert. Weitere Kommentare dazu? Erik?
Ja, also ich glaube, ich finde es genauso auch spannend aus. Aber erstmal teile ich die Meinung von Knut. Ich glaube, dieser 1% macht noch nicht den Kohl sozusagen fett. Sie werden aber mehr. Und was du auch gerade sagtest, die Überproduktion muss ja irgendwo hin. Und jetzt, ich meine, wenn jetzt Amerika sozusagen die Strafzölle hochzieht oder praktisch diese Zölle verdoppelt oder verdreifacht und jetzt sogar teilweise vervierfacht hat, die werden ihre Produktion dann mehr nach Europa verlagern. Und dann werden wir natürlich noch mehr Fahrzeuge hier nach Europa bekommen. Und das ist ja schon ein Anberaum, also BYD, die ja schon in Bremerhaven die ersten gebracht haben, die nächsten Schiffe, die in Planung sind. Und die werden das ja auch ausnutzen wollen. Und ich habe das auch, wo ich das erste Mal gelesen habe, dass die jetzt dann irgendwie 100%, aber das Fahrzeug sich einfach mal dann von 12 auf 24.000 Dollar irgendwie hochgeht oder auf was auch immer die Zahl ist, aber immer noch günstiger sind als viele Lokale in Europa und auch in Amerika. Deswegen werden die Chinesen zwar da jetzt erstmal ihre Mengen in den ersten Schritt, glaube ich, aus Amerika abziehen, aber wahrscheinlich werden sie im zweiten Schritt dann doch dort auch wieder hingehen. Aber bis dahin wird viel nach Europa wahrscheinlich kommen. Und deswegen wird das natürlich für unsere Automobilbranche in Europa und in Deutschland auch nochmal spannend. Wie dann diese Fahrzeuge, die ja, was wir ja auch schon mal diskutiert hatten, gar nicht so schlecht sind, auch teilweise von der Qualität, wie die praktisch am Markt dann auch aufgenommen werden. Und ich glaube, das wird nochmal wirklich interessant werden.
Aber die Tatsache, dass wir über so niedrige Preispunkte sprechen, führt ja auch zu diesem Vorwurf, dass es sich dabei um Dumpingprodukte handelt. Dass sie unter den Herstellungskosten angeboten werden und das nicht möglich ist, ohne diese massiven Subventionen, die chinesische Unternehmen in China bekommen und deshalb den Wettbewerb verzerren. Christoph?
Ja, ich weiß nicht. Also man könnte ja auch eine andere Position einnehmen. Man könnte ja auch sagen, wir haben ja in Europa auch in den letzten Jahren den E-Auto-Absatz massiv subventioniert. Das wird man auch nicht vergessen, mit allen möglichen Prämien, die wir Endkundinnen und Kunden auch gegeben haben. Also das ist vielleicht die Subvention auf einer anderen Seite, ja, sozusagen aus einem anderen Rohr geschossen. Und eins glaube ich schon auch, also ich glaube schon auch, das Thema jetzt USA, China ist wirklich Wahlkampfsäbelrasseln, so würde ich es mal bezeichnen. Einfach der Druck ist innenpolitisch so groß, dass man sicher was machen muss. Und da fokussiert man sich gerne auf den Erzfeind, ja, auf den sozusagen großen Systemkonkurrenten. Also man kann Europa vorwerfen, dass wir jetzt zögerlicher sind als die Amerikaner. Man könnte aber auch sagen, vielleicht ist das auch eine ganz gute Haltung, weil wir haben ja auch sehr, sehr ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele. Und dafür brauchen wir natürlich auch in der Masse günstige Fahrzeuge, um die auch erreichen zu können. Ja, also von daher, vielleicht ist das sogar besonders clever, erstmal abzuwarten, was die beiden da miteinander machen und wie dann auch die Reaktion China ist oder sein wird. Und da wird es irgendeine Reaktion ja geben. Was ich gesehen habe, ist, dass die Wirtschaftsforschungsexperten sagen, die wird wahrscheinlich nicht so drastisch sein, aber das mag ich nicht einschätzen, um dann eben zu sehen, auch aus europäischer Sicht, wie weit können wir denn eigentlich gehen und mit was für einer Reaktion müssten wir rechnen bei entsprechenden Zollanhebungen oder Handelsbeschränkungen eben auch. Also ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit in diese Diskussion sicherlich auch mit einfließt.
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist eine absurde Situation, dass wir uns hier beschweren darüber, dass Elektroautos zu preiswert sind, dass Halbleiter zu preiswert sind, dass Solarzellen zu preiswert sind. Alles das, was wir für die Energiewende brauchen sozusagen. Wenn das jetzt zu erschwinglichen Preisen auf den Markt kommt, könnte man argumentieren, keine schlechte Sache, Knut.
Genau, bin ich völlig bei euch. Vielleicht noch ein paar Zahlen. Wir haben uns mal angeschaut, wie denn eigentlich so die Wertschöpfung verteilt ist. Und das ist interessant, wenn man sich die Automobilindustrie anschaut. Die europäische Automobilindustrie findet 50% der Wertschöpfung außerhalb von Europa statt. Das heißt also, hier ist der Verflechtungsgrad mit Asien, sagen wir mal, viel, viel stärker als jetzt USA. Die amerikanischen großen OEMs spielen in China praktisch keine Rolle, außer Tesla. Und dieser Verflechtungsgrad, der führt eben auch dazu, dass auch ein solch extremer Anstieg der Zölle in Europa eigentlich überhaupt keinen Sinn machen würde. Was die Autohersteller im Augenblick machen, da sieht man so ein paar Beispiele jetzt gerade im letzten Jahr auch. Es gibt inzwischen nicht nur Kooperationen, um Fahrzeuge in China zu verkaufen, sondern es gibt sehr enge Partnerschaften, um Batterietechnologie, wo ja die Chinesen inzwischen führend sind, Überkapazitäten hin oder her, um Batterietechnologie nach Europa zu bringen und hier Werke entstehen zu lassen und damit den sogenannten Technologietransfer zu ermöglichen. Also muss man sich jetzt mal überlegen, man hat sozusagen immer darüber diskutiert, dass ja in China IP abwandert. Jetzt wandert der IP sozusagen wieder zurück nach Europa, könnte man sagen. Also von daher ist das einfach eine andere Herangehensweise für Europa im Vergleich zu den USA.
Zumal man muss ja da auch nicht oder darf man nicht vergessen, wo verkaufen wir denn? Oder die deutschen Automobilhersteller, die meisten Autos. Ich meine, wir haben natürlich dann auch, wenn wir jetzt irgendwelche Sachen machen würden, auch mit einer Gegenreaktion zu rechnen. Also ich hatte ja schon irgendwann mal gesagt, wir haben ein Abhängigkeitsverhältnis. Das dürfen wir nicht vergessen. Und vielleicht ist das in Amerika nicht so prekär.
In die Kerbe würde ich auch nochmal schlagen, Frank. Wenn ich mir jetzt überlege, wir müssten jetzt eine europäische Antwort finden oder würden Veränderungen anstreben, dann müsste man natürlich auch erstmal eine Harmonie und eine Einigkeit innerhalb von Europa haben. Ja? Und was ich so wahrnehme, ist eben auch, dass die Länder innerhalb der EU auch sehr unterschiedlich ausgerichtet sind in Bezug auf Zölle und Handelsbeschränkungen. Ja? Also bei den Autos sind die Deutschen sicherlich anderer Meinung aus den Gründen, die du gerade genannt hast, ne? Weil China auch ein wichtiger Absatzmarkt für uns ist und wir auch sehr viel in China produzieren, was wiederum nach Europa geht. Auch das ist ja ein Weg, ne? Der jetzt seit einigen Jahren eben auch neu ist, wenn man sich die Zahlen von BMW oder so anschaut, ne, die haben ja echt einen signifikanten Teil ihrer Belegschaft in China mittlerweile, ja, und produzieren dort und exportieren von dort aus eben auch. Und dann hast du ein Land wie Frankreich mit Stellantis dahinter, ja, also Peugeot, Citroën, Opel und Co., die überwiegend in Europa absetzen und eben deutlich weniger eben in China absetzen, die ein größeres Interesse daran hätten, wenn die Zölle angehoben werden zum Schutze ihrer E-Autos. Also wenn man da überhaupt irgendwas erwarten könnte, dann müsste man erstmal Einigkeit auf europäischer Ebene haben. Ne? Die sehe ich im Moment ehrlich gesagt nicht.
Ja, aber während wir in Europa abwägen, ob eine Reaktion notwendig ist und wie diese Reaktion aussehen könnte, frage ich mich, ob wir diese Eskalation, die Biden da losgetreten hat, ob uns das nicht plötzlich eigentlich in eine bessere Verhandlungsposition vis-à-vis China bringt. Denn natürlich könnte man auch hier auf höhere Zölle auf Importe aus China setzen, aber wäre es nicht viel sinnvoller, China in Aussicht zu stellen, darauf zu verzichten und dann dieses bewusste Verzichten einzusetzen, um mit Peking über Dinge und Anliegen zu sprechen, die uns wichtig sind, wie beispielsweise faire Wettbewerbsbedingungen für deutsche Unternehmen und europäische Unternehmen in China. Die beklagen sich ja regelmäßig darüber, dass sie im chinesischen Markt unfair behandelt werden, zum Beispiel bei lokalen Ausschreibungen, bei Förderung und sowas. Knut, hältst du das für eine sinnvolle Strategie oder laufen wir da wieder zu sehr Gefahr, mal wieder zwischen die Fronten zu geraten?
Also ich glaube, dass Europa auf jeden Fall eine Meinung haben muss. Und da bin ich völlig bei Christoph, dass wenn man dann sozusagen aus unterschiedlichen Ländern unterschiedlichen Input bekommt, das ist nicht richtig hilfreich. Also völlig klar. Auf der anderen Seite haben wir die Überkapazitäten vor Ort in China, die einfach bestehen und die wirklich einfach rausdrängen. Und da wird es auch zu einer Konsolidierung kommen. Aber die Frage ist sozusagen, wie viel wird von da dann nach Europa abgeschoben? Von daher würde ich sagen, dass wir uns auf der einen Seite in einer besseren Handelsposition befinden, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch vorsichtig sein. Vielleicht nochmal, eine Frage aufzubringen. Was hat es denn jetzt eigentlich für uns im Bereich Logistik und Supply Chain für Auswirkungen? Und um vielleicht mal eine Hypothese da in Raum zu stellen, ich glaube, dass die Tendenz, die wir auch schon in den letzten 2-3 Jahren hatten mit diesem ganzen Nearshoring, haben wir hier auch wieder. Das heißt also, wir haben einfach komplexere Ströme, komplexere Ketten, die wir irgendwie managen müssen, weil jetzt plötzlich dann eine Batterieproduktion nach Europa angesiedelt wird. Es gibt mehr Aufbauwerke von den OEMs, es gibt mehr Komponentenwerke von den Zulieferern. Wie seht ihr das? Steigt die Komplexität?
Also das Schöne ist, es wird nicht langweilig. Also ich glaube, das ist immer wieder was Neues, immer wieder mal eine neue Verschiebung der Routen. Wir sehen ja momentan auch so Transpazifik, also so Asien, USA läuft momentan halt weniger und es fährt jetzt schon noch runter. Wir haben so Transatlantik, so Europa, USA, wenig Volumen, aber okay von den Transporten her. Aber dann sehen wir so Asien, Europa, das ist momentan einfach so das beste Geschäft. Und da siehst du jetzt genau dieses, was das Nearshoring schon ist. Aber es tauchen halt neue Firmen auf, neue Supplier, neue Ströme und die Logistiker müssen sich einfach mal wieder auf diese neuen Gegebenheiten einstellen. Wir sehen, dass die Seefrachtraten auf gewissen Routen momentan da auch ganz andere Dimensionen annehmen, weil natürlich jetzt sehr viele sich da Kapazitäten sichern wollen. Und deswegen ist das für die Logistiker, glaube ich, jetzt nicht gut oder schlecht. Das ist einfach nur ein Anpassen der Ströme, die wir dann global dann entsprechend steuern.
Christoph?
Ja, und glaube ich auch, Komplexität nimmt zu. Ich glaube, was wir sehen werden, ist, dass sich eben Geschäftsmodelle in allen Bereichen Industrie und Handel, dass die sich verstärkt ausrichten eben an den Handelsabkommen und an den entsprechenden Freihandelszonen eben auch. Das wird, glaube ich, verstärkt stattfinden. Ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung, also ich bin ja sozusagen hier der Vertreter des Handels, wie sich das im Handel auswirkt. Ne? Jetzt kommen wir wieder auf unsere chinesischen Lieblinge, Temu und Co., die jetzt gerade in Brasilien eben anbandeln und in den Markt wollen, weil einfach dort wir eine zollfreie Grenze haben von 50 US-Dollar. Ja, das heißt, es ist ein super interessanter Markt natürlich, der wieder nach den Regeln, die Temu braucht, eben auch funktioniert. Und ich glaube, das werden wir verstärkt haben. Das werden wir auch in der Industrie so haben. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die ein Stück weit abhängig ist von politischen Entscheidungen. Ne? Und gehe nochmal zurück auf Anfang des Jahres auf unsere Prognosen. Ich hatte mal irgendwann gesagt, in diesem Jahr wird die Politik vermutlich viele Themen, die uns betreffen, beeinflussen aufgrund von Wahlkampfgeschenken und Gerassel sozusagen. Und genau das sehen wir halt jetzt. Ne? Das passiert. Für Unternehmen stellt sich nur die Frage, wie langfristig ist das? Ne? Und ist das wirklich ernst zu nehmen? Das finde ich persönlich ist eher die große Frage. Kann man diesen ganzen Ankündigungen dann auch wirklich, kann man daran sein Geschäftsmodell ausrichten, weil sie wirklich dann auch mal langfristig gelten oder werden sie danach wieder umgeworfen?
Frank? Ja, du hattest ja danach gefragt, also was könnte passieren? Also ich glaube jetzt nochmal zurückzugehen auf die Automobilhersteller, elektrische Fahrzeuge. Wir werden natürlich sehen, und das sehen wir ja auch in Europa jetzt schon, Build Your Dream baut ja ein Werk in Ungarn. Das heißt, wir werden auch Zulieferer, chinesische Zulieferer mehr und mehr in Europa sehen, drumherum in wahrscheinlich Lieferantenparks. Das glaube ich, werden wir sehen. Wir werden auch sehen, dass die Logistik mehr und mehr gesteuert wird aus China heraus. Wir hatten ja schon mal kürzlich drüber gesprochen, dass chinesische Reedereien sich da immer mehr tummeln auf dem Markt. Also ich glaube, wir werden ein komplett geschlossenes chinesisches logistisches System sehen, wo wir Lieferanten angebunden haben, Zulieferer, Tier 1s, aber auch OEMs mit einer integrierten Logistik, die dann wahrscheinlich über chinesische Logistikunternehmen durchgeführt werden. Das werden wir mehr und mehr sehen. Ob das jetzt von Anfang an hundertprozentig so funktioniert, das weiß ich nicht, aber die Tendenz geht dahin.
Das ist eine interessante Hypothese. Geht auch so ein bisschen gegen die Partnerschaft, die ich gerade angesprochen habe, ne? Vielleicht, wenn wir mal zurückgehen, irgendwie so 20, 30, 40 Jahre, als Japan und Korea irgendwo auf den Weltmarkt gedrängt haben. Das war auch ganz spannend, dass, wenn man sich dann anguckt, wie damals die USA reagiert haben, die haben im Prinzip Einfuhrbeschränkungen oder Mengenbeschränkungen definiert. Ne? In Europa gab es das nicht, oder Europa, also Deutschland gab es das damals nicht, sondern die deutschen Automobilhersteller haben gesagt, nee, wir sind einfach von der Qualität her besser. Wir versuchen, eine bessere Qualität und innovativer zu sein. Und haben sich dann nicht abgeschottet. Wenn man sich jetzt anguckt, wohin sich die amerikanischen Automobilhersteller entwickelt haben und die deutschen, kann jetzt jeder für sich beurteilen, was da die bessere Strategie war. Ne? Die Frage ist sozusagen, ob das jetzt wieder funktionieren würde, ob das jetzt damit einen neuen Innovationsschub auch für deutsche OEMs gibt und Zulieferer, dass eben so ein geschlossenes System, was du beschreibst, vielleicht doch nicht so geschlossen ist, sondern sich dann eben ein bisschen öffnet aus Innovationsgründen.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, warum ich die Entscheidung in den USA auch so für sehr, sehr kurzsichtig halte, weil das schon dazu führen wird, dass dann weniger Innovation herrscht in dem Land. Wenn du weniger Konkurrenzdruck hast von chinesischen Elektroautomobilen beispielsweise oder im Bereich Solar, dann hast du halt weniger Anreize für die Unternehmen am Ball zu bleiben, Kosten zu senken, innovativer zu sein, bessere Produkte zu machen, wenn du dich abschottest nach außen. Ähnlich wäre es der Fall wahrscheinlich in Europa, wenn wir jetzt reagieren würden mit Strafzöllen, um zu verhindern, dass preiswerte, qualitativ gute Elektroautos aus China nach Deutschland kommen. Wäre wahrscheinlich der eine oder andere in dem Preissegment sagen, hervorragend, dann kann ich erstmal ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen und so ein bisschen ruhige Kugel schieben, weil der Konkurrenzdruck nicht mehr so groß ist. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert und ich glaube, das wird sich in den USA bemerkbar machen. Je mehr man sich abschottet von Konkurrenz von außerhalb, desto weniger Innovation wird es letztlich geben in dem jeweiligen Segment.
Naja, Boris, du musst ja mal eins sehen, wenn man auf die amerikanische Automobilindustrie schaut. Ich bin jetzt kein Automobilexperte, aber ich halte sie jetzt nicht für die innovativste auf diesem Globus. Ja, also amerikanische Hersteller spielen in Europa so gut wie keine Rolle, spielt auch in China eine überschaubare Rolle. Also insofern glaube ich genau das, was du auch gesagt hast, ne? Das hemmt Innovation. Wie kann man Innovationen fördern? Dann hätte man rechtzeitig in die Veränderung der Struktur der Industrie, in Forschung und Entwicklung investieren müssen. Da ist das Geld sicherlich besser aufgehoben als sozusagen jetzt über protektionistische Handelsmaßnahmen. Ja, also jetzt lernt man normalerweise BWL, Grundstudium, zweites, drittes Semester, dass jeder protektionistische Handelseingriff hemmt letztendlich irgendwo Wettbewerb, ja, und hemmt den internationalen Warenaustausch und hemmt Innovationen. Ich glaube, dass das eben auch ein Fehler ist, den man wahrscheinlich auch relativ schnell wieder korrigieren wird.
Ja, vor allem, wenn man sich beispielsweise die Solarbranche anschaut in den USA, ich glaube, es gibt noch einen signifikanten Hersteller, First Solar, der Rest ist irgendwie auch abgehängt. 80% der Solarmodule weltweit werden in China hergestellt. Inzwischen, glaube ich, der Import, der Richtung USA geht, ist auch, das hat, glaube ich, Knut eben auch schon erwähnt, ist gar nicht mehr so signifikant, wird viel aus Südostasien inzwischen importiert, aber es ist jetzt nicht so, als wenn diese Maßnahmen jetzt irgendwie die Solarbranche in den USA groß unterstützen werden und wieder zu neuem Leben erwecken würden, ist nicht abzusehen, weil ich glaube, die sind da schon weit abgehängt. Ähnlich geht es ja auch unserer Solarbranche hier. Knut?
Wir haben eine Analyse gemacht, wie sich so die Kosten von Batteriezellen durch diese Zölle und durch die Subsidies entwickeln. Und das ist in der Tat ganz interessant, dass das in USA jetzt wieder profitabel ist, Batteriezellen zu produzieren, dass sie auch durchaus günstiger produzieren können als Chinesen. Aber damit hast du sozusagen einmal den Strafzoll, der das chinesische Produkt dann teurer macht und dann die Subsidies, die das eigene Produkt wieder günstiger macht. Und aber auch da wieder eben Protektionismus, um es in USA zu halten. Und Ähnliches hat man ja mit der Stahlindustrie vor vielen, vielen Jahren gesehen, ja, dass im Prinzip dann die Stahlindustrie abgeschottet wurde und dann der hochqualitative Stahl musste immer aus Europa importiert werden, weil es einfach nicht mehr möglich war, den in den USA zu produzieren.
Mhm. Nochmal zurückzukommen auf die Reaktionen, die wir jetzt erwarten von der EU. Wir haben ja gesagt, das ist ein EU-weites Thema. Also Zollthemen sind EU-Thema. Es kann also nicht jedes Land für sich alleine entscheiden in Europa. Und wir haben gesagt, die Mitgliedstaaten müssen sich schon einig sein, ansonsten passiert da gar nichts. Was ist denn unsere Vermutung? Werden wir uns einig sein? Gibt es eine ähnliche Reaktion? Wird es Strafzölle, Importbeschränkungen auf Produkte aus China geben als Reaktion auf das, was in den USA passiert ist? Oder halten wir die Füße still und suchen wir andere Mittel? Nutzen wir unsere Verhandlungsposition jetzt besser aus? Was sagt ihr voraus? Was wird passieren? Christoph, deine These.
Ich wage mal den Schritt voraus. Also ich glaube, es wird so schnell nichts passieren. Wie gesagt, weil wir natürlich auch einen extrem langen Einigungsprozess haben oder zu erwarten haben diesbezüglich, um mal sozusagen mal den Querlink zu machen zu den Handelsthemen, die ja im Moment auch aufpoppen. Also da sind jetzt die Alarmglocken irgendwie von allen angegangen, ne? Mit der, wir haben es immer genannt, der massenhaften Billigware aus China, die da reinkommt. Und jetzt hat die EU dann angekündigt, bis 2028, also das ist schon noch ein bisschen hin, tatsächlich die 150 € Freigrenze abschaffen zu wollen. Aber so richtig klar ist das noch nicht. Aber das ist zumindest mal angekündigt worden bis 2028. Und es gibt einen Plan für die Vollendung der Zollunion bis 2038. Ja, also das ist nochmal ganz weit weg im Moment. Das zeigt so ein bisschen, wie die Prozesse eben dann auch sind, bis wir uns geeinigt haben, um Dinge dann wirklich auch umzusetzen. Und ob das dann am Ende richtig ist, was wir da machen, kann auch keiner sagen. Ein Punkt, glaube ich, nur, weil du vorhin auch nach den Auswirkungen für die Logistiker gefragt hast. Die Prozesse werden natürlich aufwendiger und damit auch teurer. Das dürfen wir bis bei jedem Handelsabkommen, bei jeder Handelsbeschränkung, bei jeder Einführung von Zöllen ist es natürlich immer ein Thema. Und wenn du natürlich auf der Legislative Dinge verabschiedest, aber nicht dafür sorgst, dass die Exekutive entsprechend ausgestattet wird mit Ressourcen, dann hilft dir das beste Gesetz nichts. Und das ist genau das, was wir jetzt im Moment sehen. Da haben wir ja auch in anderen Podcasts schon ganz oft drüber gesprochen, die Überlastung der operativen Zollbehörden an den unterschiedlichen Standorten. Also wenn man so etwas macht, dann muss das auch immer einhergehen mit einer entsprechenden Ressourcenausstattung. Und wir müssen sicher mal mutiger sein, glaube ich auch. Wenn man so die Nachrichten aus China hört, wie geht China mit Importen um, wenn wir Waren nach China schicken? Da ist es so, dass ab einem Warenwert von um die 6,50 € alles verzollt werden muss. Ja, da gibt es eine digitale Anmeldepflicht für alle Waren und alles, was dort nicht digital vorangemeldet ist, was über dieser Warengrenze liegt, das geht wieder zurück. Ja, und da sind wir auch nicht konsequent genug und da sind unsere Ressourcen auch nicht gut genug ausgestattet. Und ich glaube, bevor man Ankündigungen macht, sollte man eher mal den Ball flach halten und an den Themen arbeiten, um überhaupt arbeitsfähig zu sein.
Mhm. Aber gleichzeitig ist ja auch die Liste an Dingen, die wir gerne in China geändert hätten, also faire Behandlung, gleiche Wettbewerbsbedingungen und so weiter und so fort, bei Ausschreibungen, bei Zugang zu Regierungsstellen und all diese Dinge. Die Liste ist lang, aber wann haben wir das letzte Mal einen großen Erfolg damit erzielt, damit will ich mit unseren Forderungen durchzukommen? Ich habe nicht das Gefühl, als wenn sich da irgendwas bewegt, als wenn wir irgendeinen Einfluss haben und da unsere Interessen entsprechend gut durchsetzen können. Vielleicht mag ich da falsch liegen, vielleicht gibt es gute Beispiele, wo das gut funktioniert hat, aber wie seht ihr das?
Ja gut, das ist ja auch eine Frage. Ich glaube, da hatten wir ja drüber eben kurz gesprochen der Einigkeit aller Mitgliedstaaten in Europa, in der Europäischen Union. Die zweite wichtige Geschichte ist natürlich, wir haben einen ganz anderen Kurs gefahren. Und jetzt ist die Frage, inwieweit wir von diesem Kurs, den wir gefahren haben, abweichen. Ich glaube, vieles wird sich entscheiden nach der Europawahl. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben jetzt die Europawahl. Da wird ja nichts mehr passieren. Und danach wird auch erstmal nichts passieren, weil natürlich erstmal abgewartet werden muss. Und dann je nachdem, wer dann da im Chefsessel sitzt, werden wir dann mit unserer sogenannten EU-De-Risking-Strategie weiterfahren, eventuell unseren Kurs ändern oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen uns ja schon überlegen, was steht da so ein bisschen auf dem Spiel. Wir hatten ja eben kurz drüber gesprochen, Abhängigkeitsverhältnis der deutschen Automobilindustrie, um ganz einfach mal darüber zu reden. Das ist natürlich aus deutscher Sicht. Jetzt gibt es natürlich auch andere Mitgliedstaaten, die haben da eine ganz andere Sichtweise drauf, ne? Ich glaube, meine Prognose, du hattest ja nach unserer Prognose gefragt, wir werden Strafzölle sehen auf gewisse Warengruppen. Wir haben aber auch andere Hebel, glaube ich, die wir einsetzen werden, außer Strafzölle.
Okay, erzähl mir mehr, warum du glaubst, dass wir Strafzölle einsetzen. Also du glaubst, dass die Mitgliedstaaten sich einig sind, dass wir eine klare, einheitliche Linie verfolgen können, dass wir uns darauf einigen können und dass wir uns sogar der Gefahr aussetzen, dass es darauf natürlich auch wieder Vergeltung geben kann. Also so eindeutig scheint das mir nicht, dass man da, wenn man die Vor- und Nachteile abwägt, dann zu dem Schluss kommt, Strafzölle sind eine gute Idee.
Ich sage nicht, es ist eine gute Idee. Ich sage nur, dass sie kommen werden. Aus meiner Sicht sprechen wir ja in der EU über die sogenannte De-Risking-Strategie. Wie soll denn eine De-Risking-Strategie umgesetzt werden? Man muss ja einfach auch dann drüber nachdenken, welche Hebel hat man zur Verfügung. Und Strafzölle sind natürlich ein Hebel. Ich sage nicht, es ist richtig. Ich sage nur, was ich sehe, was wahrscheinlich kommen wird.
Ja, und nochmal, Boris, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben. Ich glaube, man muss jetzt mittlerweile eben auch in Erwägung ziehen, dass wir natürlich auch sehr ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele haben. Und die Frage ist eben, bei den betroffenen Industrien, über die wir gesprochen haben, Batterie, Solar, Auto, können wir die wirklich mit Protektionismus und dann im Zweifelsfall eben auch teuren Produkten für Industrie, für Handel, für Endkonsumenten, Konsumentinnen, können wir die wirklich einhalten? Und ich glaube, dass das schon in unserer persönlichen Abwägung innerhalb der EU noch on top als Thema draufkommt. Ja? Und das sicherlich auch die eine oder andere Entscheidung dann nochmal beeinflusst. Ich meine, unabhängig davon ist einfach dieses Thema Einigkeit, das macht es uns halt besonders schwer, dass wir eben bei allen Themen extrem um einen Kompromiss ringen müssen. Der dauert dann eben auch länger. Das sieht man auch bei dem Thema Industriepolitik. Ne? China hat Made in China 2025. Die USA schottet sich ein Stück weit jetzt auch ab. Und haben wir in Europa ein vergleichbares Pendant industriepolitischer Ausrichtung? Also ich spüre das merklich nicht, ja. Sondern wir haben ein individuelles Ausbalancieren innerhalb einzelner Industrien, abhängig davon, wie stark die Interessensgruppen sind und wie groß die Bedeutung der Industrie ist. Aber wir haben keine industriepolitische Sichtweise aus einem Guss, wie wir uns eigentlich aufstellen wollen und wo wirklich unsere Zukunftsindustrien sind. Ne? Und bei Solar und Batterie ist der Zug ja quasi abgefahren. Ne? Also da noch drauf zu hoffen, dass wir da einen Turnaround hinbekommen, ich glaube, da sind wir 15, 20 Jahre zu spät.
Mhm. Knut?
Ja, das Thema wird, glaube ich, heiß diskutiert. Es gibt Meinungen, Strafzölle einzuführen, ganz nach oben zu gehen und auch gar nichts zu machen. Also ich bin bei Christoph, dass es wahrscheinlich eine milde Erhöhung gibt der Zölle, aber jetzt keinen Fall auf 100%.
Also du meinst mit anderen Worten eine milde Erhöhung, die weder der Industrie hilft, noch China also zu sehr verärgert. So der Mittelweg, der graue Mittelweg, der keinem hilft sozusagen, der nichts bringt.
Also wir haben ja gerade diskutiert, dass Strafzölle der Industrie nicht helfen, sondern der Protektionismus die Industrie uninnovativ macht. Ne? Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, was die Zukunft bringen wird, ist, dass wir einfach viel mehr regional produzieren für regionale Märkte. Also das haben wir schon oft diskutiert, Nearshoring, Reshoring. Und was wir dann richtig hinkriegen müssen, ist, dass nicht das franksche Modell, dass China kontrolliert alles, sondern dass da einfach eine Kooperation entsteht. Und da haben wir auch wieder die Batterietechnologie zurückgeholt. Ich weiß nicht, ob das mit Solar dann möglich ist, aber dann kommt auch wieder ein Teil der Batterie zurück und dann versucht man da zusammenzuarbeiten. Wohl wissend, dass das einige Probleme mit sich bringt, dass China dann immer noch sehr schlechte Arbeitsbedingungen hat, extrem protektionistisch ist, Überkapazitäten hat und so weiter und so weiter. Aber eine Ansiedlung von Unternehmen, von Kooperationsunternehmen in Europa, Das wäre, glaube ich, die beste Lösung. Aber ob wir da hinkommen, kann ich schwer beurteilen. Wir sind keine Politiker.
Ja, ich will noch mal zu einem Thema zurück, das wir vorhin schon mal kurz angeschnitten hatten. Und zwar der Standort Mexiko als ein bisschen so großer Gewinner in dieser Situation. Mexiko hat ja in den vergangenen Jahren schon wirklich einen riesigen Investitionsboom erlebt, kann man sagen, weil sich chinesische Produzenten da angesiedelt haben, um von dort aus den US-Markt zu bedienen und Importzölle für Waren aus China damit zu umgehen. Glaubt ihr, dass sich dieser Trend jetzt nochmal beschleunigen wird? Das heißt, kriegt Mexiko jetzt noch mehr Fabriken und noch mehr Lieferanten und noch mehr Investitionen?
Kriegen sie auf jeden Fall. Allerdings liest man auch schon wieder, dass die USA jetzt schon überlegt, dass sie nicht nur die Importzölle aus China, sondern dass ja auch chinesische Unternehmen dann sozusagen da mit berücksichtigen wollen. Das heißt, die BYD-Factory, die da gerade geplant wird, ist die Frage, ob das dann überhaupt was bringt. Also die Diskussionen gehen hin und her. Es wird viel mit den Säbeln gerasselt, wie wir vorhin schon gesagt haben. Aber ein Net-Profiteur ist auf jeden Fall Mexiko, weil die Investitionen sehr, sehr stark nach oben gehen.
Ich meine, so eine ähnliche Diskussion, also da bin ich bei dir, Knut. Die haben ja jetzt auch mit dem TikTok-Verbot, ja. Das ist ja, geht ja in die gleiche Richtung, ne? Ich will jetzt nicht vom Thema abweichen, aber das ist schon auch ein ähnliches Thema, wo man jetzt ein Unternehmen, ein chinesisches Unternehmen quasi zwingt, sich aufzuspalten und im Prinzip einen Teil zu verkaufen. Und da stehen ja dann auch schon große amerikanische Investoren bereit, die da gerne einsteigen würden. Also das wäre natürlich dann nochmal ein ganz anderes Level von Maßnahmen, sage ich mal, ne, von strengeren Regeln, wenn das in die Richtung geht, würde du jetzt gerade genannt hast, ne, dass man es also nicht mehr vom Standort abhängig macht, sondern von der Herkunft eines Unternehmens.
Vielleicht nochmal ein letzter Kommentar. Ich habe mal was gelesen, das fand ich total witzig. Und zwar, als Kia in Richtung USA angefangen hat zu exportieren, hatten die ja auch Probleme, dass sie nicht bekannt waren. Und dann gab es auch diese Vereinbarung, dass dann auch aus Südkorea nicht so viele Fahrzeuge eingeliefert werden sollten. Und die haben einen Werbeslogan gemacht. Ich habe wirklich nachgeguckt, den gab es wirklich. Buy one, get one for free. Das heißt okay. Also, du kaufst ein Auto, kriegst eins noch geschenkt. Weiß nicht, ob das jetzt noch so zeitlich Sinn macht, aber nur um das einfach mal in den Raum zu stellen.
Frank, du hattest vorhin nochmal das Thema Stahl und Aluminium angesprochen als Produktgruppen, die in diesem Kontext auch eine wichtige Rolle spielen. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, ich glaube, das wird natürlich noch viel, viel mehr Industrieunternehmen treffen, wenn wir überlegen, die Zölle 7,5 auf 25%. Ich glaube, Knut hatte das ja kurz angesprochen. Und das ist natürlich erheblich. Und die Auswirkungen sind erheblich. Und das heißt natürlich, für viele Industrieunternehmen ist es jetzt natürlich eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, importieren wir weiter Stahl bzw. Aluminium aus China bzw. dann auch Fertigprodukte, die aus teilweise Stahl bzw. Aluminium bestehen. Können wir das importieren oder regionalisieren wir uns? Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, natürlich, ja, jetzt können wir auch regionalisieren, eventuell in Mexiko. Das Thema hatten wir ja eben auch kurz angerissen. Aber inwieweit kriegt man da ganz schnell auch seine Supply Chain aufgestellt in Bezug auf die Lieferanten und Lieferantenauswahl, Lieferantenqualität und so weiter und so fort? Und das sind natürlich jetzt so Sachen, damit beschäftigen sich viele Industrieunternehmen, weil die Zeitspanne ist ja nicht so groß. Ja? Normalerweise dauert es manchmal Jahre, ehe man Lieferanten qualifiziert bezüglich der Qualität. Und jetzt hat man natürlich eine riesen Hausaufgabe, weil man kann ja nicht einfach so zu seinem Endkunden hingehen und sagen, pass mal auf, jetzt erhöhen wir mal die Preise um so und so viel Prozent. Ne? Das ist natürlich dann auch nicht so einfach. Und dann haben wir eben jetzt die Hausaufgaben zu machen, um lokalisieren zu müssen und eben Lieferanten zu finden in vielen Bereichen wie Mexiko oder Nordamerika. Keine einfache Aufgabe für den Einkauf.
Ja, Christoph, noch ein abschließendes Wort, bevor wir den Sack für heute zumachen.
Ich glaube, wenn man eins ja daraus lernt, ist, dass man einen Plan braucht und dass man eine Strategie braucht, auch als Europäische Union, ja, dass man langfristig Zukunftsbranchen und Zukunftsindustrien identifizieren muss und dann eben auch in Forschung und Entwicklung investieren muss. Und das muss man jetzt bei aller Kritik an China, die natürlich auch in Teilen dann sicher auch mal gerechtfertigt ist, aber muss man einfach feststellen, das haben sie natürlich getan und sind jetzt in vielen Industrien plötzlich und irgendwie für viele gefühlt unerwartet plötzlich Weltmarktführer geworden. Und wir stellen fest, wie groß unsere Abhängigkeiten sind. Man kann den Eindruck gewinnen, dass wir irgendwie die letzten 20 Jahre industriepolitisch geschlafen haben. Ja, und bin schon der Meinung, dass wir dem Thema insgesamt eine viel, viel größere Bedeutung beimessen müssen auf europäischer Ebene, als wir das jetzt in den letzten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten getan haben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Lessons learned aus dem Ganzen. Und alles, was man jetzt handelsprotektionistisch macht, ist irgendwie alles nachgelagerter Schutz. Das ist so ein bisschen irgendwie wie wie einen Notfallpatienten künstlich am Leben zu halten, das macht dann irgendwann keinen Sinn mehr. Und ich glaube, dass wir uns da völlig anders aufstellen müssen, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein.
So sieht Leadership nicht aus. So sieht Follower, Late Follower, Too Little Too Late aus. Ja, in der Tat. Ja, kann man in der Tat einen riesen Respekt vor haben, in wie vielen Branchen China inzwischen Vorreiter ist. Und jetzt, dass wir jetzt uns über ein Problem beschweren, dass so viele günstige Produkte auf den Markt kommen, die wir theoretisch brauchen. Solarmodule, Elektroautos, die wir für Energiewende brauchen. Darüber beschweren wir uns jetzt. Ja, in der Situation sind wir inzwischen angekommen. So weit ist es schon. Aber Jungs, vielen Dank für die tolle Diskussion. Christoph, vielen Dank. Knut, Frank, Erik, schön, dass ihr dabei wart. Danke für die tolle Diskussion und macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.